Vier bemerkenswerte Jahre gehen in den Vereinigten Staaten bald zu Ende. Vielleicht die erste, vielleicht auch die einzige Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Voller diplomatischer Zerwürfnisse, Schautreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim, eine Abkehr vom Klima- und Umweltschutz und zum Schluss noch eine Pandemie. Das, was ihn aber immer wieder eingeholt hat, sind die Themen Rassismus und Polizeigewalt. Zum Beispiel nach den Unruhen in Charlottesville, wo ein rechter Demonstrant mit einem Auto in die Gegendemonstration gerast und eine 32 Jahre alte Aktivistin getötet hat. Der Präsident schwieg zunächst, er wolle alle Fakten kennen, hat er gesagt.
Before I make a statement, I like to know the facts. Not all of those people were neo-Nazis, believe me. Not all of those people were white supremacists. They were people.
Da protestierten Leute sehr ruhig gegen den geplanten Abriss der Statue von Robert E. Lee.
The statue of Robert E. Lee. I wonder, is it George Washington next week? Where does it stop?
Trump beteuert, dass in Charlottesville auch gute Patrioten gegen den Abriss eines Denkmals für den Südstaatengeneral Robert E. Lee demonstriert hätten. Was kommt noch, fragt er. Proteste gegen Denkmäler des Staatsgründers George Washington? Das alles zeigt, so sehr Trump auch für seine Haltung in der Kritik steht. Das Problem an sich ist viel älter als seine kleine Präsidentschaft.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Mit Sebastian Felser und dem Thema Civil War Reloaded, wie die Geschichte der Sklaverei die USA bis heute entzweit. Was Staatsgründer Washington und der umstrittene General Lee tatsächlich gemeinsam haben, beide waren Sklavenhalter. Wir müssen verstehen, das Schlimme an der amerikanischen Sklaverei war nicht die Zwangsarbeit allein. Es war die Idee, dass schwarze Menschen nicht so viel wert sind wie weiße Menschen. Das sagt der Bürgerrechtler Brian Stevenson. Für ihn liegt der Grund, dass es bis heute trotz Sklavenbefreiung, Bürgerrechtsbewegung und so weiter keine echte Gleichberechtigung der Hautfarben in seinem Land gibt, in der Geschichte des US-Bürgerkriegs, als Nordstaaten gegen Südstaaten um die Sklaverei kämpften. Der Norden hat den Bürgerkrieg gewonnen, sagt Stevenson, aber der Süden hat die Erzählung darüber für sich entschieden. Die Südstaaten mussten niemals eingestehen, dass die Sklaverei ein Fehler war. Brian Stevenson ist Träger des Alternativen Nobelpreises 2020 und Thorsten Teichmann stellt ihn uns vor.
Am Ufer des Alabama-Flusses in der Stadt Montgomery im Süden der USA stehen Geschichtstafeln. Von der historischen Bedeutung des Stroms als Handelsweg ist die Rede, von Baumwolle aus Alabama. Aber es fehlt jeder Hinweis auf den Sklavenhandel, der die Geschichte von Montgomery prägte. Die Stadt ist stolz und liebt es, über ihre Geschichte von der Mitte des 19. Jahrhunderts zu erzählen. Doch als ich in den 80ern hierher zog, gab es 59 Gedenktafeln für die Konföderation der Südstaaten, aber die Worte Sklaverei, Sklave und Versklavung waren nirgends zu finden. Das ist Brian Stevenson im Gespräch vor 2 Jahren. Er kam als junger schwarzer Strafverteidiger mit einem Abschluss der Harvard-Universität nach Montgomery, um etwas zu verändern. Jedes dritte schwarze männliche Baby, das in diesem Land geboren wird, wird einmal im Gefängnis sitzen. In vielen Gemeinden ist die Wahrscheinlichkeit für Schwarze 12-mal so hoch, dass auf sie geschossen wird und sie getötet werden. All das ist das Ergebnis der Unfähigkeit, mit dem Vermächtnis der Sklaverei angemessen umzugehen.
Das sagt der US-Bürgerrechtler Brian Stevenson. Sklaverei, das ist ein Menschheitsverbrechen. Sklaven, das sind Frauen, Männer, Kinder, verschleppt aus ihrer Heimat mit Gewalt. Zwangsarbeit, Misshandlungen und Tod sind ihr Alltag. Wir alle wissen das und wir alle betrachten das als ein universales Unrecht. Eines der schlimmsten Kapitel von vielen schlimmen Kapiteln früherer Jahrhunderte. Das tun wir doch, oder? Über das Verhältnis der Vereinigten Staaten zu diesem Teil ihrer Geschichte spreche ich mit unserem Washington-Korrespondenten Sebastian Hesse. Hat Stevenson recht? Gibt es tatsächlich in den Südstaaten noch viele Menschen, die sich weigern, die Sklaverei als einen großen Fehler in der Geschichte, in ihrer Geschichte zu betrachten?
Ja, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber es gibt viele Menschen, die Sklaverei relativieren. Und es gibt natürlich keinen, um das mal gleich klarzustellen, der die Wiedereinführung der Sklaverei wollte oder der sagen würde, das war doch eigentlich eine ganz gute Idee. Und so weit geht es dann natürlich nicht, auch nicht bei den Extremrechten, also diejenigen, die auch mit Waffen auf die Straße gehen und vielfach auch für Gewalt sorgen. Aber es gibt eine gewisse Tendenz, das Phänomen der Sklaverei zu relativieren. Und das hat was generell damit zu tun, dass Amerikaner natürlich gerne ihre Geschichte in Pomp und Gloria darstellen und die schwarzen Flecken nicht so gerne betrachten. Da gibt es ja noch weitere Beispiele, ob es nun die Art und Weise, wie indigene Völker hier behandelt wurden, also Indianer, kann man ruhig sagen, weil sie sich selber auch so bezeichnen, das Ausrotten der Büffel oder ähnliches. Ja, aber keines dieser anderen historischen Verbrechen sollte ja mit der Sklaverei aufgerechnet werden. Und klar, es ist die Erbsünde der Vereinigten Staaten.
Ich kann es mir aber immer noch nicht so ganz konkret vorstellen. Wie relativiert man so ein Verbrechen?
Ja, indem man sagt, es ist aus Europa gekommen. Es hat nicht unbedingt nur amerikanische Wurzeln. Die ersten Sklavenhändler waren Europäer. Sie haben die Sklaven aus Afrika nach Amerika verbracht. Es waren die Wirren der Anfänge, als sich das Land noch finden musste. Dann gibt es natürlich diejenigen, die anfangen, damit zu argumentieren, dass durchaus für diejenigen, die als Sklaven hierher kamen, auch das eine Verbesserung der Lebensverhältnisse bedeutet hätte im Vergleich zu dem, was in ihren Ursprungsländern stattgefunden hat. Da wird es dann wirklich endgültig kritisch in der Betrachtung nach hinten. Aber dann ist es natürlich so, dass die Sklaverei eben als konkretes Erlebnis lange aus dem Erlebenshorizont der Amerikaner verschwunden ist und tatsächlich als so eine kleine Episode relativiert wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz entscheidend, dass man sagt, das hat es in den Anfangsjahren gegeben. Das haben wir auch überwunden. Das ist auch eine Stärke unserer Gesellschaft, dass wir das erkennen konnten. Aber jetzt mal Schwamm drüber. Das bedeutet, dass über die Spätfolgen der Sklaverei eben nicht diskutiert wird. Ich glaube, das ist das, was die ganze Angelegenheit so problematisch macht, dass man eben so tut, als wenn es sich um eine Episode der Historie in den Anfängen gehandelt hat, die endgültig abgeschlossen ist und das schon lange.
Sie haben gesagt, das kommt natürlich aus der ganz rechten Ecke, aber in Grauschattierungen geht das ja weit bis in die Mitte der Gesellschaft. Wie groß ist denn der Einfluss dieser Vereinten Rechten, sage ich jetzt mal, so wurde sie zumindest genannt beim Charlottesville-Attentat 2017.
Man muss da natürlich unterscheiden zwischen diesen rechten Milizen, die da auftauchen, die Trump hier als Neonazis bezeichnet. Auch der Begriff ist natürlich falsch. Das sind ja keine Nationalsozialisten, die Deutschlands arische Glorie im Sinne hätten und so weiter. Die haben gar nichts zu tun mit deutscher Geschichte, sondern die sind höchstens vergleichbar mit rechtsradikalem Mob, wie wir ihn in Europa auch erkennen, was die Ausdrucksformen betrifft. Das ist eine ganz andere Klientel als diejenigen in der breiteren Gesellschaft und so weitet sich dann natürlich das Spektrum, die eben auch sagen, wir persönlich haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Das waren unsere Urgroßväter, nicht einmal unsere Großväter, die diese Erbsünde begangen haben. Wir leben heute ein Leben der Gleichberechtigung und wollen nicht immer daran erinnert werden. Und wir wollen uns nicht immer klein machen lassen. Wir wollen uns nicht ständig schämen müssen. Wir wollen nicht ständig sozusagen diesen Makel auf unserer Historie sehen, wo es doch so viele Dinge gibt, auf die man stolz sein kann. Es ist eher dieses Relativieren, was die Debatte so schwierig macht, weil sie eben ausklammert, darüber nachzudenken und systematisch sich damit zu beschäftigen, welche Spätwirkungen womöglich heute in dieser Gesellschaft noch am Werke sind.
Diese Nachwirkungen der Sklaverei, die sind bis heute irgendwie nicht aufgearbeitet, da wollen auch manche nicht hinschauen. Bryan Stevens, den wir gerade kennengelernt haben, der weist ja jetzt mit dem Finger ganz klar auf den Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Der hat 1861 begonnen, also vor fast 160 Jahren. Welche Gräben dieses Krieges lassen sich denn noch heute in der US-Gesellschaft feststellen?
Ja, es gibt tatsächlich ja noch so etwas wie eine Nord-Süd-Schranke hier in den USA. Das hat aber auch natürlich noch mit mehr Phänomenen zu tun, mit einem generellen Lebensgefühl, natürlich auch mit dem unterschiedlichen Klima, mit einer anderen Sprache. Also man hört ja in Amerika sofort, ob jemand aus den Südstaaten kommt oder aus einer anderen Region. Das ist eine andere Kultur. Ja, und die hat natürlich auch was mit den Wurzeln zu tun, bis dahin, dass wenn Sie auch beispielsweise nach Louisiana schauen, nach New Orleans, dass da eben dieser französische Einfluss noch ganz stark vorhanden ist. Amerika ist ja viel facettenreicher und vielfältiger, als man manchmal glaubt, wenn man amerikanische Fernsehserien oder amerikanische Kinofilme konsumiert. Also das ist grundsätzlich schon mal da, ein Nord-Süd-Unterschied, wie wir ihn aus anderen Ländern und aus anderen Regionen dieser Erde auch kennen. Und dann gibt es natürlich den Schwarz-Weiß-Unterschied. Es ist einfach ein Faktum, dass egal, wo Sie in den USA sind, dass die Lebenswelten von schwarzen Amerikanern und Weißen immer noch ganz, ganz unterschiedlich sich darstellt.
Sie haben von einer Nord-Süd-Schranke gesprochen. Wie kann ich mir das genauer vorstellen? Verläuft die entlang von Parteigrenzen, entlang unterschiedlicher Abstammungen, entlang von Bundesstaatsgrenzen, wo vielleicht wirklich früher die Front war, oder entlang von Bildungsbiografien? Ich meine, es gibt ja auch sehr viel soziale und auch einfach nur, sage ich mal, Binnenmigration in den Vereinigten Staaten.
Ja, also es ist so, dass der amerikanische Süden, der heute immer noch der Süden ist, den es vor dem Krieg gegeben hat, sozusagen Antebellum, wie man hier so schön sagt, vor dem Kriege, und so sehen die Amerikaner ja auch ihre Historie, dass da quasi so ein Wendepunkt in der Geschichte ist. War es ja auch die Abschaffung der Sklaverei, das Überwinden dieses Krieges, das war ja ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte. Diese Gewalteskalationen in dieser Form hat es natürlich nie wieder danach gegeben, auch wenn jetzt in diesen Tagen ja das Thema Bürgerkrieg auch wieder in aller Munde ist, weil viele befürchten, dass sollte Trump abgewählt werden, wieder so etwas Ähnliches einsetzt. Aber es ist natürlich immer noch so, dass das kulturelle Selbstverständnis auch in den Staaten, die früher zu den Konföderierten gehörten und heute auch noch die Südstaaten ausmachen, das ist ja geblieben. Also die Sprache ist geblieben, die Vegetation ist geblieben, das andere Klima ist geblieben, die andere Historie ist geblieben, bis hin zur Architektur, ob sie in Charleston in South Carolina sind oder ob sie in Boston sich bewegen hier in den USA, das ist allein schon der architektonisch gewaltiger Unterschied, wie gebaut wurde, die historische Bausubstanz und das Ganze dann noch eingebettet in eine Natur, die sich ganz stark unterscheidet, wo man auf den ersten Blick erkennen kann, sind es die Südstaaten, sind es die Nordstaaten. Das ist, ja, Amerika ist im Grunde ein Kontinent. Ja, man stelle sich dann sowas vor wie Norwegen gegen Italien von der Anmutung her.
Die Vereinigten Staaten sind also noch lange nicht wirklich befriedet nach dem Bürgerkrieg, auch wenn er schon so lange zurückliegt. Er entbrannte, wie ich schon gesagt hatte, im Jahr 1861, wenige Monate nachdem Abraham Lincoln als 16. Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt gekommen war. Schon davor gab es eine lange Kontroverse über die Sklaverei und Lincoln stand auf der Seite derjenigen, die mit der Sklaverei Schluss machen wollten. Deshalb sagte sich eine Konföderation im Süden von der Staatenunion im Norden los und der Krieg begann. Warum der Sieg der Nordstaaten und die Abschaffung der Sklaverei die Gesellschaft nicht befrieden konnte, dazu hat sich unser Washington-Korrespondent Arthur Landwehr Gedanken gemacht und auch er beginnt bei Abraham Lincoln.
Now I confess myself who contemplates slavery as a moral, social and political evil.
Abraham Lincoln im Spielfilm. Während seiner Präsidentschaft wurde 1863 die Sklaverei in den USA verboten. Der Bürgerkrieg wurde an der Oberfläche geführt, um Sklaverei zu beenden. Eigentlich aber war es ein Wirtschaftskrieg eines sich industrialisierenden Nordens gegen einen Süden mit traditioneller Landwirtschaft, der billige Arbeitskräfte brauchte.
America freed the slaves of Abraham Lincoln, but gave the slaves no land or nothing in reality to get started on.
Amerika hat die Sklaven befreit, aber gab ihnen kein Land, nichts, mit dem sie etwas hätten aufbauen können, so Martin Luther King. Man hatte die Menschen über mehr als 200 Jahre geholt, aber als die Sklaverei zu Ende war, nicht zu Bürgern der eigenen Gesellschaft gemacht.
That the color became a stigma. American society made the Negro's color a stigma.
Die Farbe wurde zum Stigma. Die amerikanische Gesellschaft machte die Farbe der Afroamerikaner zum Stigma. Und die Folgen sind bis heute spürbar. Erst Rassentrennung, dann Bürgerrechtsbewegung und rechtliche Gleichstellung. Aber das weiße Amerika wollte nichts über die Vergangenheit wissen, blendete sie aus. Bis 1977 mit der Fernsehserie Roots die Geschichte der Schwarzen in die Wohnzimmer kam.
Please, Master, Master, I beg you, please, don't sell her. Please, Master.
She's already been sold.
Aber auch die Nachkommen der Sklaven versteckten ihre Herkunft, verstanden sie als Makel. Das ändert sich gerade. Neues Selbstbewusstsein, neuer Stolz entstehen. So wie bei Jocelyn Davis, deren Ur-Ur-Urgroßvater auf dem letzten Sklavenschiff nach Alabama kam.
I am so proud to say I'm a descendant.
Ich bin so stolz, eine Nachfahre zu sein. Das ist ein Wort, das ich vor 10 oder 15 Jahren niemals genutzt hätte. Jetzt bin ich stolz, das sagen zu können.
Die US-Fernsehmoderatorin Jocelyn Davis erinnert sich an ihre Abstammung. Etwas, was viele Amerikanerinnen und Amerikaner aktuell tun. Herr Hesse, Sie leben jetzt schon einige Zeit in Washington, reisen viel durchs Land. Aus der Ferne haben wir oft die Menschen in den Vereinigten Staaten für ihren Optimismus bewundert, für ihre Fähigkeit, nach vorne zu schauen. Im Augenblick aber erleben wir, wie die Vergangenheit die Gegenwart mehr und mehr einholt. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, es sind zwei Seiten einer Medaille. Zum amerikanischen Selbstverständnis gehört natürlich genau das, nicht? Also alles ist möglich. Wir sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn jemand etwas erreichen möchte, dann kann er das auch. Das steckt ganz, ganz tief in der DNA. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch diese Sehnsucht nach Verwurzelung oder nach Identität in die andere Richtung. Also wo kommt man eigentlich her? Wer ist man eigentlich? Wo steht man in diesem großen Lebensrund, das wir erleben? Und dazu gehört natürlich, sich seiner Wurzeln zu vergewissern. Christian, Amerikaner lieben es ja auch auf europäischen Friedhöfen beispielsweise nach ihren Vorfahren zu suchen. Sie lieben es, Stammbäume zu zeichnen, Genealogien. Und damit sind wir aber wieder bei Nord-Süd-Unterschieden, dass die Menschen im alten Süden, der ja so gerne verklärt wird, denken Sie an den Film Vom Winde verweht, also die Plantagenhalter mit den großen landwirtschaftlichen Anwesen, mit den Herrenhäusern. Da sieht man sich eher in so einer feudalen Tradition aus Europa, die man mitgebracht hat hierher, auch dieses Lebensgefühl. Und gleichzeitig haben natürlich die Schwarzen im amerikanischen Süden vor allen Dingen, aber auch dort, wo sie heute natürlich überall leben, in den nördlicheren Staaten, ganz andere Wurzeln, nicht? Und das ist ein Phänomen der 60er Jahre, dass man das nicht mehr verschämt ausgeblendet hat, sondern auch so etwas gemacht hat, woraus man Selbstbewusstsein und Identität gezogen hat. Das ist in den 60er Jahren im Zuge der Bürgerrechtsbewegung natürlich stark geworden. Aber wie wir gemerkt haben, in diesem Jahr an der George Floyd und Black Lives Matter Bewegung im Nachklapp zu dem Mord an dem schwarzen George Floyd in Minneapolis nicht ausreichend. Und da ist noch viel nachzuholen.
Sie waren gerade im Süden, und zwar in Lexington, Virginia. Da kommt der schon erwähnte, umstrittene Südstaaten-General Robert E. Lee her. Wie haben Sie die Stimmung denn dort wahrgenommen?
Ja, das ist eine furchtbar interessante Stadt, weil sie einerseits eben sehr stark spielt, auch touristisch mit dieser Südstaaten-Vergangenheit. Stonewall Jackson kommt auch aus Lexington. Das ist ein weiterer prominenter Südstaaten-General. Es gibt also ein Stonewall Jackson Memorial Cemetery, einen Friedhof, wo er bestattet ist. Da kann man sich dann Grab angucken mit einer Statue. Es gibt ein Stonewall Jackson Haus da, wo er gelebt hat, übrigens mit Sklavenwohnquartieren, die man sich heute noch anschauen kann. Und dann gibt es zwei Hochschulen. Das eine ist die Washington and Lee University, wo Robert E. Lee nach dem Bürgerkrieg für eine Zeit lang Präsident dieser Universität gewesen ist. Eine Traditionsuniversität, die immer noch einen sehr guten Ruf hat. Aber Lexington ist längst eben nicht mehr ein klassischer Südstaatenort, sondern eher Blue America, also demokratisch wählend. Eine College-Stadt mit vielen, vielen Studenten. 60% haben 2016 hier Hillary Clinton gewählt. Jetzt gibt es eine Bewegung, die das Lee aus dem Universitätsnamen herauslöschen will. Und ich bin da gewesen, um mich mit Menschen zu unterhalten, die das Für und das Wider durchdebattieren. Und sehr interessant war die Begründung derjenigen, die sagen, der Name muss raus. Die wollen jetzt nicht Geschichtsklitterung betreiben und dieses Kapitel ausklammern, sondern die wollen eine Hürde beseitigen, von der sie glauben, dass sie existiert, für schwarze junge Studenten sich an dieser Uni einzuschreiben. Also die These ist, dass es nach wie vor problematisch ist für einen jungen Menschen mit schwarzer Hautfarbe sich an einer Universität einzuschreiben, und sei sie noch so liberal und noch so progressiv, deren Namenspatron ein Sklavenhalter war.
Und was sagen diejenigen, die sagen, der Name muss bleiben, wie er ist?
Ja, das ist die ganz klassische Argumentation. Also die sagen auch nicht, die Sklaverei war prima und Robert E. Lee war eine absolut reine Lichtgestalt, aber sie sagen, er war eine Figur seiner Zeit, so wie auch Stonewall Jackson eine Figur seiner Zeit war. Das ist nun mal Teil der amerikanischen Geschichte. Das darf man nicht einfach ausradieren, weil man sich selber seiner Identität beraubt. Es gibt ja, seit diese Debatte tobt, auch ein Label dafür, die sogenannte Cancel Culture. Das würde jetzt Donald Trump sagen, eine Kultur, die ausradieren will, was unsere Vergangenheit ausmacht. Und viele derjenigen, die sagen, nein, wir dürfen weder an den Denkmälern rütteln, noch dürfen wir diese Umbenennungen vornehmen, sagen, es geht darum, einen Kontext herzustellen. Also man muss die Denkmäler stehen lassen beispielsweise, aber man muss natürlich eine Tafel anbringen und erklären, wer das ist, warum die Figuren, die auf diesen Denkmälern dargestellt sind, historisch möglicherweise eben auch problematische Charaktere waren.
Das ist eben genau die Gratwanderung. Auf der einen Seite sind es natürlich Ehrungen. Es sind ganz klar Ehrungen, wenn ein Denkmal da aufgestellt wird. Wenn jetzt so ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, wir schaffen Kontext, wir schreiben da dran, dieser Mann hat für die Sklaverei gekämpft und war davon total überzeugt, er war selber Sklavenhalter. Ist das was, was irgendwie eine Tür zu einem gewissen Dialog öffnen kann in dieser Stadt?
Naja, es ist ja wie alles immer ambivalent, nicht? Also das Lexington haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt diese Art des Gedenkens des alten Südens und natürlich ein Verklären auch, ja? Also von Gebäuden her, von der Kultur her, das waren ja auch auf eine beklemmende Art und Weise oft die Sklavenhalter ausgesprochen kultivierte Leute, nicht? Also die sich mit Musik, mit Literatur beschäftigt haben, die oft, weil sie die finanziellen Mittel dazu hatten, weit gereist waren, in Europa herumgekommen sind. Wer mal nach Charleston, South Carolina beispielsweise kommt, da gibt es noch eines der alten wirklich Gentry-Häuser des Stadtadels sozusagen, einer Familie, die auch ein Vermögen gemacht hat mit Sklaverei. Wenn sie durch deren Haus, das noch vollständig so erhalten ist, wie es zu Bürgerkriegszeiten waren, gehen, da sehen sie eine Bibliothek, da kann man nur drüber darüber staunen, was die Leute alles gelesen haben. Da sehen sie Reisesouvenirs aus allen europäischen Ländern. Die sind also weit, weit herumgekommen. Es ist also nicht so, dass das irgendwelche völlig unkultivierten Brutalinskis gewesen wären, die diese Sklavenkultur gegründet haben und dann eben auch gelebt und später im Bürgerkrieg verteidigt haben. Also diese Diskrepanz, die ist so wahnsinnig verblüffend, wenn man durch den alten Süden reist. Und es ist halt immer alles ambivalent. Ja, Robert E. Lee, der Namensgeber dieser Universität, war eben nicht nur Südstaatengeneral, der für seinen Teil des Landes gekämpft hat, er war auch der Begründer dieser Universität. Das ist auch Teil seiner Biografie.
Als Sie durch Lexington gelaufen sind, hatten Sie da im Stadtbild denn das Gefühl, dass es da schon einen gewissen Ausgleich gibt? Oder war diese Stadt, weil sie halt historisch so gewachsen ist, immer noch vollkommen, sag ich mal, Robert E. Lee Town?
Ja, also wenn Sie oberflächlich schauen, dann ist das tatsächlich so. Dann sind diese Namensschilder natürlich überall. Dann wird die Stadt ja auch so gepflegt, dass sie möglichst so bleibt, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Das ist ja auch eine Touristenattraktion. Hier kann man quasi eine Zeitreise in die Ursprünge der Vereinigten Staaten machen. Das ist alles wahnsinnig lieblich und sehr, sehr schön. Gerade jetzt im Herbst mit den bunten Herbstfarben an den Laubbäumen. Also das ist so eine Idylle, ja, wo man sich dann wirklich erstmal im Moment wieder zurück ins Bewusstsein holen muss, wie viel Unrecht, wie viel Gewalt, wie viel Brutalität durch diese Ursünde der Sklaverei eben auch stattgefunden haben, damit auch dieser Wohlstand zustande kommen sollte. Das ist ja eben genau die Ironie an der ganzen Debatte, dass vieles von dem, was heute an Privilegien genossen werden kann in diesen auch wohlhabenden Regionen, eben darauf beruht, dass man am Anfang, wie vorhin schon in einem Beitrag gesagt, eben mit billigen Arbeitskräften das Land hat urbar machen können und Vermögen verdienen können. Und da sind wir ja genau bei dem Problem, das bis heute nachhallt, dass eben der Wohlstand, das Vermögen, der Reichtum dieser Regionen bis heute ungerecht verteilt sind. Und das ist nun ganz eindeutig eine Nachwehe der Sklaverei.
Wie wir uns erinnern, an was wir uns erinnern und was wir lieber verdrängen, die Antwort auf diese Fragen, die findet sich auf unseren Plätzen, an öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Universitäten halt. Sie tragen häufig die Namen historischer Personen. Auf Plätzen finden sich eben Denkmäler zu Menschen und Ereignissen, an die, so die Meinung vergangener Generationen, wir uns erinnern sollten. Was die Rassismusdebatte 2020 in den Vereinigten Staaten mit Statuen und Schulbenennungen gemacht hat, davon berichtet Thorsten Teichmann. Und auch ihm ist wieder der für die Sklavenhaltung kämpfende Südstaaten-General Lee begegnet.
Im Schulbezirk East Baton Rouge in Louisiana sind fast die Hälfte der Bewohner schwarze Amerikaner. Und trotzdem trägt eine der drei Highschools den Namen des Südstaaten-Generals und Sklavenhalters Robert E. Lee.
We thought it was best to keep the name in honor of those that long legacy of alumni.
Es sei das Beste, den Namen zu behalten, im Interesse der ehemaligen Schüler, behauptet Schulrätin Connie Bernard im Lokalfernsehen. Und dann belehrt die Republikanerin diejenigen, die verlangen, dass die Schule umbenannt wird.
I would hope that they would learn a little bit more about General Lee.
Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen mehr über General Lee lernen. Denn General Lee erbte eine große Plantage und er musste etwas mit den Menschen anfangen, die auf der Plantage lebten, den Sklaven, und er hat sie freigelassen. Das ist so falsch. Lee ließ nach dem Tod des Schwiegervaters 1857 versklavte Menschen zuerst die Erbschaftssteuer abarbeiten, dann focht er das Testament an, das ihn verpflichtete, die Sklaven freizulassen. Er unterlag. Mittlerweile hat sich Schulrätin Bernard entschuldigt, doch die Einsicht kommt womöglich zu spät. Politische Aktivisten betreiben mittlerweile ihre Abwahl.
If this country doesn't give us what we want, then we will burn down this system and replace it.
Im Fernsehsender Fox News erklärt einer der Anführer von Black Lives Matter, Hawk Newsom, dass sich Menschen wehren, wenn sie weiter in die Enge getrieben werden. US-Präsident Trump ätzt im Internet. Fox News gibt Newsom dagegen Tage später Gelegenheit, sein kontroverses Zitat noch einmal zu erklären. Wenn man Kriminalität eindämmen will, dann stellt man keine Polizisten ein, die alle festnehmen und Menschen brutalisieren. Wenn man Kriminalität eindämmen will, dann muss man an die Wurzel ran. Man muss in Menschen investieren. Sie brauchen Jobs. Sie müssen fit gemacht werden für die Arbeit. Die Orte mit der höchsten Mordrate haben die höchste Arbeitslosigkeit. Newsom spricht vom tiefen Misstrauen schwarzer Amerikaner gegenüber dem Staat, der Polizei und den Politikern, selbst gegenüber schwarzen Abgeordneten der Demokratischen Partei. also Repräsentantinnen wie Eleanor Holmes Norton, die in der gleichen Sendung darauf reagieren soll. Ich verstehe das völlig. Ich bin lange genug in den Straßen unterwegs gewesen, um die Ungeduld zu verstehen. Aber man schickt Menschen wie mich in den Kongress, um etwas zu ändern. Es geht nur in kleinen Schritten voran, wie zum Beispiel in Mississippi. Dort enthielt die offizielle Flagge immer noch die Fahne der konföderierten Südstaaten. Jetzt haben Republikaner und Demokraten entschieden, dass der Bundesstaat eine neue Flagge bekommt. Senator Derek Simmons, ein schwarzer Amerikaner, erklärt im Lokalfernsehen: Ich habe Gespräche erlebt, in denen mich republikanische Senatoren gefragt haben, was ich über die Flagge denke oder mein Vater und Großvater. Das bedeutet mir sehr viel. Die Flagge ist aber zunächst ein Symbol und die Frage ist, ob es dabei bleibt oder ob die gegenwärtigen Krisen und Demonstrationen die Vereinigten Staaten und andere Länder der Welt dazu bringen, sich mit der krass ungleichen Verteilung von Chancen, Sicherheit und Ressourcen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Die Vereinigten Staaten diskutieren über Symbole, über Namen, über Denkmäler und die große Frage, erinnern wir uns an die richtigen, an die wichtigen Dinge und tun wir das auf die richtige Art und Weise? Sklaverei ist eines der großen Menschheitsverbrechen. Das habe ich mal in der Schule gelernt hier in Deutschland, wo das Thema ja für viele weit, weit weg wirkt. Wie gehen denn die Schulen bei Ihnen, Herr Hesse, in den Vereinigten Staaten an so ein Thema ran?
Ja, es ist natürlich Teil des Unterrichtsstoffes, aber es wird als etwas behandelt, was eben lange zurückliegt. Und je nachdem, wo Sie zur Schule gehen, da gibt es ja große Unterschiede. Ist es eine staatliche Schule? Ist es eine Privatschule? Wenn es eine private ist, wer trägt die denn und welche Philosophie oder welche Ideologie vielleicht auch liegt ihr zugrunde? Da kommen wir dann an den entscheidenden Punkt. Geht die Analyse weiter, nämlich dahin, ob dann Überlegungen angestellt werden oder im Unterricht diskutiert wird. Was ist vielleicht übrig geblieben? Was ist vielleicht an der momentanen sozialen Realität, die wir haben. Und es ist nun mal so, dass das schwarze und das weiße Amerika ja weitgehend eben nicht deckungsgleich sind. Eben in dem Beitrag war die Rede von Kriminalität in schwarzen Wohnvierteln. Das ist auch hier in Washington so. Washington hat die höchste Mordrate in ganz USA. Also nicht etwa Chicago oder New York City, sondern Washington. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann geschehen die meisten Morde in Anacostia. Das ist ein riesiges schwarzes Wohnviertel im Süden der Stadt. Warum? Natürlich nicht, weil Schwarze grundsätzlich eher zu Morden neigen. Völliger Unsinn. Sondern darum, dass die sozialen Verhältnisse dort extrem prekär sind, dass junge Leute kaum Perspektiven haben, dass sie sich in Clans wiederfinden und in Gangs vor allen Dingen, also in die Gangkriminalität reinrutschen, in Drogenhandel und in diesem Milieu viele von den Gewaltverbrechen stattfinden, zum Beispiel bei Rivalitäten zwischen konkurrierenden Gangs. Also das sind soziale Realitäten von heute und die sind natürlich ganz klar zurückzuführen auf die Zeit der Rassentrennung. Aber das ist eben die große Frage, wie weit gehen Schulen genau das zu thematisieren und geben den Kindern damit das Rüstzeug mit, vielleicht später, wenn sie dann in Berufen die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern, dass sie sich daran erinnern und davon geprägt sind in ihrem Handeln.
Wir haben eben von der Robert E. Lee Schule in Louisiana gehört. Eine Schule, wo offensichtlich sehr viele schwarze Amerikaner eben hingehen. Was denken Sie, wenn die Geschichtsunterricht haben, was lernen die über den Mann, der ihrer Schule den Namen gegeben hat?
Also der Druck, über Robert E. Lee etwas zu erfahren, der ist natürlich an einer Robert E. Lee Schule vergleichsweise höher als einer Schule, die vielleicht einen anderen Namen trägt. Aber es hängt natürlich sehr stark vom pädagogischen Konzept dieser Schule ab, wie weit die Analyse da geht. Es hängt wahrscheinlich auch an den individuellen Lehrern. Das ist wahrscheinlich so pauschal gar nicht zu sagen. Aber grundsätzlich hat dieses Land, das muss man sagen, und vermutlich beginnt das tatsächlich in den Schulen, je nachdem, wo man eingeschult wird, hat dieses Land nach wie vor ein Defizit der Aufarbeitung und vor allen Dingen ein Defizit darin, Dinge zu verbinden, also soziale Ungleichheiten von heute zurückzuführen auf historisches Geschehen, das schon lange zurückliegt und zu gucken, ob man nicht in der historischen Analyse oder im Herstellen dieses Rückbezuges vielleicht Anhaltspunkte dafür findet, wie man heutige Schieflagen, Ungerechtigkeiten und auch Chancenungleichheiten, wie man das möglicherweise perspektivisch in den Griff bekommen kann.
Anfangs haben wir ja Donald Trump gehört, der gefragt hat, wo denn die Neubewertung der Geschichte mal Halt machen werde. Wann etwa ein Denkmal für Staatsgründer George Washington untragbar werde, weil auch er eben Sklaven gehalten habe. Tatsächlich sind Demonstrantinnen und Demonstranten der Black Lives Matter Bewegung auch zum Beispiel gegen Thomas Jefferson angegangen. Er war ja der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, gehörte zu den Founding Fathers, zu den Gründervätern von 1776. Aber eben auch er, Halter von mehr als 600 Sklaven. Wie erleben Sie denn die Debatte über solche Figuren, die eigentlich immer zum Stolz Amerikas beigetragen haben?
Ja, also das ist natürlich ein Stück weit Trumps Rhetorik. Trump passt diese ganze Debatte um die Vergangenheit der Vereinigten Staaten überhaupt nicht, weil sein Ansatz ist ja, wir sind exceptional. Das ist ja dieser Topos vom American Exceptionalism. Wir sind the greatest nation on the face of the earth. Und weil diese Nation so furchtbar great ist, ist er an der Spitze dieser Nation natürlich der allergreateste überhaupt, den es gibt. Das ist so dieser Ansatz von Trump. Aber gleichzeitig ist das natürlich politisch nicht ganz ungeschickt. So hat er ja auch die Wahl gewonnen, weil er all denjenigen in den USA, die abgehängt sind, die sich vielleicht von der Politik nicht mehr beachtet fühlen oder, wie Hillary Clinton es so schön gesagt hat, die deplorables sind, die bedauernswerten. All denjenigen gibt Trump neues Selbstbewusstsein. Denen hört er zu, da geht er hin, mit denen spricht er auf seinen berüchtigten Rallies. Und dazu gehört aber, dass er ihnen ein Bild vermittelt von Amerika ist eben diese grandiose Nation. Es ist ein absolutes Privileg, hier geboren zu sein. Und allein das besitzt einen Selbstwert, weil es einen mit allen Chancen ausstattet, die man nur haben kann im Leben, wenn man auf diese Erde geboren wird. Und dann präsentiert er sich natürlich als glorioses Beispiel, den Self-Made-Milliardär, der dann Präsident geworden ist. In all dieses Konzept, dieses Gloriose, da passt natürlich überhaupt nicht rein, dass man sich mit Ursünden, Erbsünden, Verfehlungen der Vergangenheit kritisch auseinandersetzt. Also Trump will keinen Makel auf der US-Geschichte und deshalb passt ihm diese Debatte nicht. Deshalb diffamiert er sie, indem er sie in einen großen Kontext drückt und sagt, irgendwann werden alle unsere Denkmäler fallen, irgendwann werden wir alles ausradieren, was uns als Nation ausmacht. Und das meint er eben mit diesem Kampfbegriff Cancel Culture, eine Kultur des Ausradierens von Vergangenheit.
Wenn Sie jetzt zurückdenken an Ihre Reise nach Lexington und die Menschen, die dort sagen, wir müssen wirklich neu darüber nachdenken, wie wir mit diesem Lee-Erbe, das wir haben, umgehen. Was hätten die für eine Antwort für Trump? Müssen Kommunen vielleicht tatsächlich auch Washington-Denkmäler zumindest mal in den richtigen Kontext setzen und sagen, auch Washington hatte Sklaven und das Bild, das wir bis jetzt hatten, von der glücklichen Familie, die da auf ihrer Farm gewohnt hat, das passt eigentlich nicht mehr?
Ja, aber es ist ja nicht so, dass das komplett ausgeklammert wird. Die Debatte ist ja deswegen so schwierig, weil es durchaus da ist, wenn Sie sich hier beispielsweise Mount Vernon angucken, wo Washington gelebt hat, in der Nähe der Hauptstadt Washington. Da sehen Sie dann sehr wohl die Sklavenquartiere, die er gehalten hat. Und das ist dann auch mit Gedenktafeln erklärt. Aber es wird immer so als Phänomen der Zeit dargestellt. Also ich glaube, es geht weniger darum, jetzt wirklich darauf hinzuweisen, welche Dimensionen Sklaverei vor dem Krieg damals hat. Es geht weniger darum, darauf hinzuweisen, dass es einen guten Grund gab, den Bürgerkrieg zu führen, um ein himmelschreiendes Unrecht dieser Nation abzuschaffen. Das sind alles Debatten, die sind geschehen. Ja, es geht ja eher darum, dass es nicht relativiert wird, so wie in Deutschland vielleicht auch, wo dann ja gesagt wird, ja, der Holocaust ist ein fürchterliches Verbrechen gewesen, aber es waren eben nur 12 Jahre in unserer ansonsten grandiosen Geschichte. Also diese Form von Relativierung ist das große Problem. Und das große Problem, das kann man wirklich nicht oft genug sagen, ist, dass eben viel zu wenig versucht wird, eine Verbindung herzustellen zwischen sozialen Missständen, wie wir sie heute hier noch erleben, und den Wurzeln in der amerikanischen Frühgeschichte.
Wir sprechen über dieses Thema hier knapp 4 Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Und weil US-Präsident Trump sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert und seine Covid-19-Erkrankung natürlich gut weggesteckt hat, so wie er sagt, das ist die Darstellung seiner Administration, jedenfalls ist deswegen das Thema Pandemie wieder ganz weit vorne im Wahlkampf. Ist das Ende der großen Rassismusdebatte, die wir dieses Jahr erlebt haben? Oder ist es nur auf Pause, bis die nächste kommt?
Naja, das schwingt ja damit. Also bei Covid ist ja eines der großen Phänomene, dass die schwarze amerikanische Bevölkerung, ebenso wie die Latino-Bevölkerung, besonders scharf davon betroffen ist. Also die Fallzahlen in diesen Communities besonders hoch sind. Das liegt nicht an irgendwas Genetischem oder Ähnlichem, das ist völliger Unsinn, sondern es liegt daran, wie die Menschen leben, dass natürlich viele Menschen schwarzer Hautfarbe hier in den USA in Dienstleistungsjobs beschäftigt sind, das heißt, sie sind näher an anderen Menschen dran, da verbreitet sich das Virus schneller, sie wohnen oft anders, sie leben oft in Mehrfamilienhäusern, dicht gedrängter als die weiße amerikanische Bevölkerung, die eben in den Vororten lebt, in riesigen Grundstücken mit viel Distanz zu ihren Nachbarn. So erklärt sich das, aber eben in der Covid-Debatte schwingt all das genau mit und es ist nicht nur George Floyd und das Thema Polizeigewalt gegen Schwarze, das jetzt Black Lives Matter und die Auseinandersetzung mit der Frühgeschichte wieder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es ist auch Covid, weil bei Covid eben ganz stark auch diese Ebene dabei ist. Alleine Präsident Trump möchte das nicht diskutieren. Er möchte ja da auch möglichst schnell wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Sein oberstes Credo ist, Amerika ist großartig. Amerika geht mit jeder noch so schwierigen Hürde, die es zu überspringen hat, souverän um und in Rekordzeit. jetzt eben, indem man jetzt vor der Wahl womöglich noch einen Impfstoff präsentieren wird können. Auch das als Beispiel für amerikanische Glorie. Amerika hat dieses Potenzial, zwar Fehler zu begehen, aber sie auch korrigieren zu können und dann den Deckel drauf zu tun. Das ist Trumps Haltung und die resoniert natürlich auch mit einem nicht unbeträchtlichen Bevölkerungsanteil.
Einblicke in ein gespaltenes Land im Wahlkampf und bei dem vor allem beim Blick in die Geschichte vieles ambivalent erscheint. Danke an unseren ARD-Korrespondenten Sebastian Hesse für das Gespräch und für die Eindrücke aus den Vereinigten Staaten. Das war der SWR Aktuell Weitwinkel. Den finden Sie auch überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek unter dem Stichwort Weitwinkel. Dort können Sie diese sowie alle anderen Sendungen nachhören und es gibt das kostenfreie Abo. Damit verpassen Sie keine Sendung. Ich heiße Sebastian Felser. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.